Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir zum heutigen Gottesdienst den Vers Johannes 15, Vers 7. Da sagt Jesus: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wie gesagt, wir machen heute weiter, fahren fort in der Auslegung von Johannes 15, heute zur Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes, Führung durch Gottes Wort? Dieses Thema bewegt naturgemäß jeden Jesus-Nachfolger immer wieder, denn schließlich kommt so ziemlich alles darauf an, dass der Jesus-Nachfolger da ist, wo sein Herr ihn haben will und ihn hingeschickt hat. Denn dort ist der Ort des Segens, der Fülle und der Vollmacht für ihn. Und wir können wahrscheinlich sogar betonend hinzufügen, nur dort. Wir haben es bei Israel gehört, Gott hat ihm ein Land verheißen, ein weites, geräumiges Land, ein gesegnetes Land, das von Honig und Milch überfließt. In der Bibel immer ein ganz wichtiger Punkt, Gott hat uns zu einem Leben in überfließender Fülle berufen. Aber dieser Segen liegt für Israel nur in diesem einen Land. Von Aktualität bis zum heutigen Tag. Übertragen können auch wir sagen, wir leben in der Fülle, zu der Gott uns berufen hat, wenn wir dort sind, wo er uns haben will, an dem Auftrag stehen, in dem er uns haben will, in dem Dienst. Wenn wir tun, was uns Gott geboten hat, was seinem Willen entspricht, dann dürfen wir gewiss sein, dass Gott Gelingen zu unserem Tun gibt. Ganz unabhängig davon, ob dieses Gelingen nun zu großen, sichtbaren, vielleicht sogar spektakulären Früchten führt oder ob dieses Gelingen äußerlich ganz unscheinbar ist und wir die Früchte vielleicht nicht einmal sehen. Wir dürfen aber gewiss sein, wo wir in Gottes Willen sind, da sind wir gesegnet als Gemeinde, wie auch privat in Familie und Beruf. Jesus Nachfolger sind allesamt miteinander Gesandte Gottes. Auch der neutestamentliche Begriff Apostel heißt im Griechischen zunächst nichts anderes als Gesandter. Das macht das Wesen eines Jesus Nachfolgers aus, dass er von Gott gesandt ist. Und im Grundsatz gilt das für jeden Nachfolger, was Gott dem Propheten Jeremia gesagt hat: Du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße. Also auch wenn man nicht Pastor ist und hauptberuflicher oder sonstiger Prediger, gilt das im weiteren Sinne für unser Leben. Wir sollen da sein, wo Gott uns haben will, und wir sollen das tun und sagen, was er uns aufträgt. Und der Herr, der seine Nachfolger sendet, der hat natürlich einen konkreten Auftrag und in der Regel auch einen konkreten Ort, an den er seine Jünger sendet. So haben wir es in der Lesung über die Berufung des Mose am brennenden Dornbusch gehört. Mir kam es ganz besonders auf Vers 10 an. Die Berufung lautet: Ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Das ist eine klare Ansage, wo Gott den Mose haben will und was er dort tun soll. In diesem Auftrag und an diesem Ort zu sein, das ist auch, muss unser erstes Ziel sein. Und da fängt unser Thema an, spannend zu werden. Denn wie kann ich mir sicher sein, ob ich am richtigen Ort und im richtigen Auftrag stehe? Wie kann ich mir sicher sein, was Gott von mir will? Nicht zu jedem spricht Gott aus dem brennenden Dornbusch. Hat er zu mir noch nie getan, ich vermute zu den meisten von uns auch nicht. Außer Mose dürfte das, soweit ich informiert bin, keinem zweiten widerfahren sein. Meist fällt auch kein Zettel vom Himmel mit einer konkreten schriftlichen Anweisung. Ich glaube, wir waren alle schon in Situationen, wo uns das sehr hilfreich gewesen wäre. Was mal irgendwo so durch die Zimmerdecke flattert und klare Ansage draufsteht, was der Herr will in dieser Situation. Weil diese Frage nach der Führung und nach dem Erkennen von Gottes Willen so wichtig ist, deshalb wird auch manches Mal darüber gepredigt, es werden viele Ratschläge erteilt, nicht alle sind biblisch richtig und geistlich hilfreich. Die erste und wichtigste Antwort ist dabei ganz naheliegend und zugleich das Unterthema der heutigen Predigt, nämlich Führung durch Gottes Wort. Zuallererst und vor allem führt Gott durch sein Wort. Ich bin im Laufe meines Dienstes immer wieder der Formulierung begegnet, der Forderung, die zwar etwas anders formuliert war, aber man könnte sie inhaltlich so wiedergeben: Wir wollen nicht einfach nur Gottes Wort gepredigt bekommen, wir wollen lebensnahe Verkündigung. Ich habe mich über solche Aussagen immer wieder gewundert und je mehr ich darüber nachdenke, muss ich den Kopf darüber schütteln. Natürlich wollen wir lebensnahe predigen, ganz klar. Aber es besteht doch keine Spannung oder gar ein Widerspruch. Darum ging es mir, nicht um den Wunsch nach lebensnaher Verkündigung, sondern dass dieser Unterton drin war. Gottes Wort allein genügt uns nicht. Wir brauchen was Lebensnahes. Es besteht doch keine Spannung oder gar ein Widerspruch zwischen der Auslegung des Wortes Gottes und lebensnaher Verkündigung. Habe immer wieder gedacht, lebensnaher als Gottes Wort geht doch gar nicht. Ich habe etwas den Verdacht, wenn Menschen so laut nach lebensnaher Verkündigung rufen und sich da vom Wort Gottes selber ein bisschen abgrenzen, dass manche eine Verkündigung meinen, die Gottes Wort ihrem Leben anpasst und damit nah an ihr Leben ranrückt. Aber der Anspruch Jesu an unser Leben geht exakt in die umgekehrte Richtung. Ziel der Verkündigung muss es sein, dass unser Leben immer mehr dem Anspruch Jesu angepasst wird. Dass eine immer größere Nähe und Übereinstimmung zwischen unserem Leben und Gottes Wort entsteht. Und deshalb sagt Jesus in unserem Predigtext heute, Johannes 15,7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt, wenn meine Worte die prägende Kraft eures Lebens sind, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Da geht es zwar speziell ums Gebet, trotzdem gehört es ganz unmittelbar zu unserem Thema, denn auch unser Gebet steht eben nur dann unter der Verheißung der Erhörung, wenn welche Bedingung erfüllt ist. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wenn wir aus der Übereinstimmung mit Jesus und seinem Wort beten, dann werden wir bitten, was wir wollen, und es wird geschehen. Weil dann das, was wir wollen, das ist ja oft das Irritierende, dass Jesus sagt, ihr dürft bitten, was ihr wollt. Und das kann man dann, wenn man das isoliert betrachtet, leicht so verstehen, als könnte jetzt ein beliebiger Eigenwille kommen und bitten, was ihr wollt. Aber Jesus nennt ja die Voraussetzung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann ist das, was wir wollen, identisch mit dem, was Jesus will. Und deshalb gilt sowohl für unser Gebet wie auch für unsere praktische tägliche Jesus-Nachfolge, es ist entscheidend, dass das eine wie das andere dem Willen Jesu entspricht. Und um diese Übereinstimmung mit Gottes Willen zu erreichen, ist es wichtig, dass wir in Jesus und seine Worte in uns bleiben. Am Mittwoch im Gebetsabend hatten wir dazu zwei Bibelworte gehört. Zum einen 5. Mose 30, Vers 14, es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Es ist immer total entscheidend und wichtig, wo bestimmte Dinge stehen. 5. Mose 30, wo ist Israel da? Direkt an der Grenze zum verheißenen Land. Es sind die letzten Kapitel des Buches Mose, kurz darauf stirbt Mose. Es sind gewissermaßen die letzten Ermahnungen Moses, der dann die Führung Israels an seinen Nachfolger Josua übergibt. Israel ist unmittelbar davor, das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Und da macht Mose seinem Volk nochmal wichtig, es kommt jetzt alles darauf an, dass ihr ganz nah an Gottes Wort bleibt. Dass dieses Wort gehört wird, dass Gottes Volk dieses Wort in seinem Herzen bewegt, weitererzählt, der nächsten Generation weitergibt und es tut. Denn nur so wird das Land der Verheißung auch wirklich ein Land des Segens sein und nicht zum Land des Fluchs werden. Das zweite Wort ist von Jesus aus der Bergpredigt, Matthäus 7, wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wer in Gottes Wort bleibt und Gottes Wort tut, dessen Lebenshaus ist auf Fels gegründet. Nichts kann es erschüttern oder gar zum Einsturz bringen. Denn Gott führt durch sein Wort. Nicht ausschließlich, Gott führt auch durch den Verstand. Er führt durch den Rat der Geschwister. Er führt durch Gemeinschaft. Ich werde an einem der weiteren Sonntage da noch drauf eingehen. In seltenen Fällen auch durch Prophetie. Sehr häufig führt Gott dadurch, dass er Türen öffnet und andere zumacht. Aber zuallererst führt Gott durch sein Wort. Das ist deshalb wichtig. Im Blick auf Führung herrschen so viele spektakuläre Erwartungen oft. Und es muss auch betont werden gegen manche heutige Tendenzen, die das Gefühl auch im Blick auf Führung ganz stark in den Mittelpunkt stellen. Da muss man ganz deutlich sagen, Gefühle sind schön und wichtig. Ich halte auch nichts von denen, die in der christlichen Gemeinde Gefühle dann ganz platt machen und sagen, Christsein hat mit Gefühlen nichts zu tun. Nein, Gott hat uns ganzheitlich geschaffen mit Gefühlen und Gefühle haben auch im Leben eines Gotteskindes ihre Berechtigung. Und die Bibel ist voll von Gefühlen. Aber in der Erkenntnis des Willens Gottes spielen sie, wenn überhaupt, nur eine minimale Rolle. Gott führt durch sein Wort. Und ich stelle immer wieder fest, Gottes Wort ist enorm praktisch. Oft redet es ganz unmittelbar in unsere Situation hinein. Allein wenn wir etwa die 10 Gebote vor Augen haben, dann klären sich eine ganze Menge von Fragen des Alltags direkt aus den 10 Geboten. Praktische Bagatellfrage, die Frau an der Kasse hat mir aus Versehen zu viel rausgegeben, darf ich das behalten? Du sollst nicht stehlen. Selbstverständlich nicht, klare Ansage. Darf ich bei der Steuererklärung schummeln? Du sollst nicht stehlen. Oder das Wort Jesu gebt dem Kaiser, der staatlichen Obrigkeit, was des Kaisers ist, klare Ansage. Da braucht man keinen Doktor der Theologie zu haben, Titel, da genügt der schlichte Blick in der Bibel. Überhaupt können wir wahrscheinlich sagen, die meisten Streitfragen, die heute auch in der Gemeinde Jesu aufkommen, die entstehen nicht, weil die Bibel nicht klar genug dazu reden würde. Die kommen nur auf, weil man ganz einfach nicht tun will, was Gottes Wort sagt. Wenn wir aber in Gottes Wort bleiben, wenn wir einfach das tun, was uns aus Gottes Wort klar ist, dann sind wir mit unserem Leben grundsätzlich auf einem guten und gesegneten Weg. Also das war mir auch wichtig bei diesem Thema ganz allgemein zu sagen, wir brauchen nicht zunächst jeden Tag auf neue spezielle Führungen warten, sondern wenn wir ganz einfach tagtäglich und ganz selbstverständlich in dem bleiben, was wir in der Bibel als richtig und klar und gut erkannt haben und unseren Alltag danach ausrichten, dann dürfen wir schon ohne spektakuläre und besondere neue Erfahrungen und Führungen einfach wissen, wir sind an der Hand Jesu auf einem guten und gesegneten Weg. Das ist eine ungeheure Sache, dass wir das als Gotteskinder wissen dürfen. Der Herr geht mit uns, er geht uns voraus, er steht uns zur Seite, er begleitet uns, er trägt uns. Es braucht dazu gar keine besondere Weisheit und Erkenntnis. Es genügt die Bereitschaft zum schlichten, vertrauensvollen Gehorchen. Ich denke etwa an das Wort in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gott gibt klare Weisung durch sein Wort. Einige praktische Beispiele aus der Bibel. Adam und Eva. Es war ihnen gesagt, was gut ist, was Segen, was Fülle, was Freude in ihr Leben bringt. Gott hatte ihnen gesagt, von allen Bäumen und Früchten dürft ihr essen, von allen. Nur von diesem einen einzigen Baum nicht. Der Sündenfall mit der Vertreibung aus dem Garten Eden, aus der Gemeinschaft mit Gott, der geschah nicht, weil Adam und Eva nicht gewusst hätten, was Gottes Wille ist. Er geschah, weil sie sich bewusst entschieden haben, gegen Gottes Willen zu handeln. Es fehlte das Vertrauen. Wenn Gott das anordnet, dann ist das zu unserem Besten. Aber Adam und Eva dachten, wenn sie gegen Gottes Willen handeln, dann könnten sie noch etwas Besseres bekommen. Oder denken wir an Saul. Es war ihm gesagt, dass er ganz Amalek mit allen Tieren unter den Bann tun soll. Aber Saul fand Gutes an dem, was Gott für schlecht befunden hatte. Aber wenn wir Gutes finden an dem, was Gott für schlecht befunden hat, dann graben wir nur faule Früchte aus. Es war Saul weiter gesagt, dass Totenbeschwörung und jede Form von Spiritismus und Wahrsagerei ein Gräuel ist vor Gott. Saul wusste das ganz genau. Aber trotzdem wollte er das Reden Gottes erzwingen und ging deshalb zur Totenbeschwörerin von Endor. Oder nehmen wir David. David kannte das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Als er Bathseba zu sich holen ließ, da wusste er ganz genau, dass Ehebruch gegen Gottes Gebot ist. Oder im Neuen Testament, da verwirft Israel seinen Messias, die große Tragödie des Volkes Israel. Dabei sagte Nikodemus, ein Pharisäer und Mitglied des Hohen Rates, wir wissen, wir Pharisäer, und wahrscheinlich waren da noch einige andere Mitglieder des Hohen Rates auch mit eingeschlossen, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Sie wussten, dass Jesus von Gott gesandt war, und dennoch lehnten sie ihn ab. Ich habe das ausgeführt, um deutlich zu machen, die großen Tragödien in der Geschichte des Volkes Gottes, in der Gemeinde Jesu und auch in den persönlichen christlichen Lebensläufen ereignen sich nicht, weil Menschen den Willen Gottes nicht ausreichend gekannt hätten, sondern weil sie sich bewusst entschieden haben, gegen Gottes Willen zu handeln. Niemand muss neben dem Weg des Segens gehen, weil er den Willen Gottes nicht gekannt hätte. Ich habe diesen Satz bei mir im Manuskript ganz dick herausgehoben, denn das ist ja oft eine Frage. Wenn ich den Willen Gottes nicht richtig kenne, nicht richtig erfahre, geht mir dann Wesentliches in meinem Leben verloren. Nein, weil Gott die grundsätzlichen Dinge so klar geoffenbart und so klar gesagt hat, dass jeder sie wissen darf, gilt, niemand muss neben dem Weg des Segens gehen, weil er den Willen Gottes nicht gekannt hätte. Es ist dir gesagt. Wir dürfen es wissen. Auch für ganz praktische Fragen des Lebens, wie etwa die berufliche Karriere, gibt Gottes Wort durchaus verbindliche Weisung. Er sagt uns zwar nicht, ob der Schreiner, Metzger, Professor für Germanistik oder sonst was werden wollen, aber es gibt trotzdem Grundlinien. Etwa, wie weit schluckt mich die berufliche Karriere? Das ist im Blick auf den beruflichen Druck, dem gerade Menschen in Führungspositionen, in verantwortlichen Positionen ausgesetzt sind, aber nicht nur sie, eine drängende und zunehmende Frage, habe ich da neben meinen beruflichen Verpflichtungen noch die nötige Zeit für meine Familie und auch dafür, mich mit meinen Gaben für Gott einsetzen zu können? Ich erinnere mich an einen Freund einer früheren Gemeinde, der war ein außerordentlich begnadeter Kaufmann und Betriebsleiter. Und deshalb bekam er von verschiedenen Stellen zum Teil sehr verlockende Angebote. Die finanziell besten hat er ausgeschlagen, weil er wusste, wenn ich bei dieser Aufgabe zusage, da wird von mir auch rein zeitlich so viel verlangt. Da ist eine 60, 70 oder noch mehr Stunden Woche selbstverständlich erwartet. Da kann ich mich kaum noch richtig um die Familie kümmern und von der Gemeinde Mitarbeit keine Rede mehr. Und da war ihm klar, das kann nicht der Weg Gottes für mich sein. Ich bin ja nicht nur auf dieser Welt, um möglichst viel Geld zu verdienen. Wir sehen auch Grundaussagen aus dem Wort Gottes über unseren grundsätzlichen Daseinszweck können bis zur Wahl des Arbeitsplatzes klare Richtungen vorgeben oder eben auch Grenzen setzen. Das gilt auch für die Wahl des richtigen Freundes und Ehegatten. Nun steht in der Bibel nicht, ob die Steffi oder die Susi, der Heiner oder der Franz der Richtige ist. Aber Gottes Wort sagt, dass Menschen, die zu Jesus gehören, sich auch für die Ehe solche Menschen von Gott schenken lassen sollen. Ich weiß, und es fällt mir sehr schwer, aber trotzdem ist es biblisch richtig, das zu sagen, dass das in der heutigen Zeit wahnsinnig schwierig ist. Und ich habe viel menschliches Verständnis, dem das nicht so gelingt. Denn gute, gläubige Jungs und Mädels wachsen nicht zu Tausenden auf den Bäumen, wo man sie nur nach Bedarf zu pflücken braucht. die sind heute dünn gesät, dünner als je. Da braucht's Geduld und Vertrauen, dass Gott zur rechten Zeit den oder die Richtige schenkt. Aber dieser Satz ist eben speziell auch für die Jüngeren unter uns gerichtet, die noch nicht so oder die das noch vor sich haben. Betet genau dafür. Betet genau dafür, dass euch Gott eines Tages den oder die Richtige schenkt. Das ist ein Gebet nach Gottes Willen. Wir haben ja gesagt, Jesus sagt's: Meine Worte in euch bleiben, ihr in mir. Mein Wille und eurer übereinstimmt. Dann dürft ihr hundertprozentig gewiss sein, dass Gott diesen Willen tut, dass er dieses Gebet erhört. Und dass wir einen Ehegatten nach Gottes Willen haben, ist sein Wille. Das kann Gott gar nicht überhören oder gar falsch beantworten. Es braucht aber Geduld und Vertrauen zu warten und sich bis dahin von unguten Beziehungen fernzuhalten. Ich bin immer wieder zutiefst traurig, wenn ich unsere jungen Leute angucke. Es ist die Welt, es ist frei von Vorwurf. Aber in wie viele Beziehungen, mit wie vielen Verletzungen stürzen sich unsere jungen Leute, weil sie nicht warten, bis der oder die Richtige da ist. Es wäre vielen Kindern Gottes sehr viel Leid erspart geblieben, wenn sie das beachtet hätten. Für manchen war von Gott ein Leben mit erheblich mehr Freude und Frucht vorbereitet gewesen. Und wenn ich das sage, dürft ihr mir glauben, ich rede da aus einer reichen seelsorgerlichen Erfahrung. Mir sind durch die ganzen 30 Jahre meines Dienstes immer wieder Menschen begegnet, die, obwohl sie eigentlich wussten, sie sollten es nicht tun, eine Beziehung mit einem Ungläubigen angefangen haben, geheiratet haben und durch große Tragödien gegangen sind mit habe immer wieder telefonischen Kontakt mit einer Frau, die ich nie von Angesicht zu Angesicht gesehen habe, heute um die 80, die in einer kaum auszuhaltenden Situation mit einem ungläubigen Mann lebt. Aber eine Situation, in die sie sich selbst gebracht hat, durch Ungehorsam. Manche bis hin zum Abfall vom Glauben. Auch das kenne ich. Oder massive Lähmung in der Jesus-Nachfolge durch den ungläubigen Ehegatten. Für manchen war von Gott ein Leben mit erheblich mehr Freude und Frucht vorbereitet, aber manches Gotteskind hat sich dagegen entschieden. Wer diese Not gesehen hat, in die sich viele Gotteskinder dadurch gebracht haben, dem bricht schier das Herz. Wirklich eine große Not. Dazu gehört, und das muss man auch ergänzend sagen, nicht jeder wirklich oder scheinbar Gläubige ist automatisch der Richtige. Auch wenn er oder sie vielleicht noch so attraktiv ist. Bekannter württembergischer Pfarrer hat mal gesagt, ein Christ kann im Prinzip mit jeder Christin verheiratet sein und eine gute Ehe führen. Halte ich für ein Gerücht. Mancher attraktive Gläubige hat sich hinterher als verhängnisvoller Fehlgriff herausgestellt. Das Thema ist nicht einfach. Ich sage es nochmal ganz besonders unseren Jüngeren. Es ist nicht einfach, aber gerade dafür haben wir Jesus an unserer Seite, damit er uns auch bei nicht einfachen Fragen und Entscheidungen hilft und uns auf dem gesegneten Weg bewahrt. Geh so weit zu sagen, das Thema Wahl des richtigen Ehegatten ist tatsächlich so schwierig, so kompliziert und für uns selber so undurchschaubar, da kann Gott allein helfen. Warum sage ich undurchschaubar? Meine ich direkt genau so, weil wir den anderen, in den wir uns vielleicht verliebt haben, nie ganz durchschauen. Wir können in niemand reinschauen, aber Gott kennt jeden. Und er weiß deshalb ganz genau, wer der oder die Richtige für uns ist und wer nicht. Es gibt kaum einen Bereich, wo wir so total auf Gott angewiesen sind, wie beim Finden des richtigen Ehegatten. Und darauf angewiesen sind, uns wirklich auch von ihm führen und leiten zu lassen, damit wir vor vielleicht katastrophalen Fehlentscheidungen bewahrt bleiben. In der Frage der Führung durch Gottes Wort gibt es sicher Unterschiede, wie klar Gottes Wort zu bestimmten Fragen redet. Bei manchen Fragen, das haben wir schon angesprochen, genügt es, die Bibel aufzuschlagen, ein oder zwei Stellen zu lesen, dann ist die Sache klar. Es gibt dann auch Fragen, da muss man schon ein bisschen gründlicher in der Schrift forschen. Ich denke an die Frage des Wehrdienstes, die hat früher, vor allem als es noch nicht so einfach war, heute ist es eh kein Thema mehr, war früher ein Thema. Das Zusammenleben vor der Ehe, auch da genügt es übrigens nicht, einfach nur kurz ein, zwei Bibelstellen aufzuschlagen. Muss man ein bisschen genauer reingucken? Oder die Frage, die wir neulich im Bibelgesprächskreis hatten, auch eine emotional sehr wichtige Frage, Feuer- oder Erdbestattung. Auch da haben wir festgestellt, die Bibel sagt einiges dazu, aber man muss mitdenken. Das sind Themen, da kann man schon eine klare biblische Antwort finden, aber man muss ein bisschen tiefer graben, damit man es auch wirklich versteht. Manchmal sogar sehr tief. Auch mit der Frage der Trauung von Geschiedenen, in heutigen Gemeinden breites und wichtiges Thema, haben wir uns aus aktuellem Anlass damals im Neuwiederpresbyterium über mehrere Monate und Sitzungen hinweg intensiv beschäftigt. Wir hatten die Anfrage von einem prominenten Evangelikalen, der geschieden war und in unserer Gemeinde getraut werden wollte. Und wir haben uns über Monate hinweg intensiv mit dieser Frage beschäftigt und kamen dann auf einmal zu einem überraschend klaren Ergebnis. Schließlich gibt es auch Fragen, wo die Auslegung trotz ernsthaften Bemühen von beiden Seiten unterschiedlich bleibt. Wir wissen um das bekannte Thema Taufe. Die taufgesinnten Geschwister wundern sich, dass nicht jedem Bibelleser automatisch klar ist, dass doch nur die Glaubenstaufe die richtige Taufe sein kann. Manche reformatorischen Theologen umgekehrt wundern sich, warum die Taufe von Kindern, zumindest bei gläubigen Eltern, nicht aufgrund des biblischen Zeugnisses einleuchtet. Ich will das Thema heute nicht vertiefen. Solche Fragen belasten, wenn wir keine Einmütigkeit erreichen können. Trotzdem dürfen wir mit diesen und anderen Fragen gelassen umgehen. Da sind wir weiter beim Thema Führung durch Gottes Wort, Berufung zu einem guten und gesegneten Leben. Niemand muss sich Sorgen machen, dass er den Segen Gottes und die geistliche Vollmacht verlieren könnte, weil er den Willen Gottes vielleicht nicht richtig erkannt hat. Das ist da unser Thema Gehorsam. Und Gehorsam ist, wer seiner Erkenntnis gemäß handelt. Wer trotz intensivem und ehrlichem Bemühen eine falsche Erkenntnis haben sollte, sei es in dieser oder jener Frage, darf sich des Segens Gottes weiter gewiss sein. Ich will euch übrigens auch einladen, wenn ihr konkrete Fragen habt zu diesem Themenbereich, wie erkenne ich den Willen Gottes in dieser oder jener Frage oder Entscheidung, lasst mich es gerne wissen, dann kann ich das in weiteren Predigten aufgreifen. Fasse zusammen, Gott hat jeden von uns zu einem gesegneten Leben berufen, zu einem Leben in Freude statt Frust. Nochmal, es ist mir bei der Lesung heute Morgen nochmal aufgefallen, wie Gott das Land beschreibt, das er für Israel bereitet hat. Ein weites, geräumiges Land, ein fruchtbares Land, überfließend von Honig und Milch. Überfließend, zu einem solchen Leben hat uns Gott berufen, in überfließendem Segen. Und dass wir ein solches großartiges Leben führen, hat eine einzige Bedingung. Ich dachte nochmal heute Morgen, als ich es durchgearbeitet habe, ist doch der glatte Wahnsinn. Wenn ich aus dem Internet irgendwelche neuen Updates für irgendwelche Programme runterlade, dann muss man immer die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Normalerweise liest die niemand mehr, die sind seitenlang, versteht man sowieso nicht. Steht in der Regel auch nichts Weltbewegendes drin, aber ich dachte, für ein schlichtes Update eines Programms, das man für den Computer braucht, das nichts Weltbewegendes ist, gibt es seitenlange Geschäftsbedingungen. Das größte, gewaltigste und wichtigste überhaupt, ein gelingendes und gesegnetes Leben, ist an eine einzige Bedingung geknüpft. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. So knapp, so klar ist Gott. Und der Herr schenke uns, dass wir täglich in ihm bleiben und ein gutes und gesegnetes Leben führen an seiner Hand. Amen.